Glückfinder Podcast. Der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge des Glückfinder-Podcasts. Heute bin ich auf einem Schloss über dem Vierwaldstätter See mit zwei ganz tollen Menschen zusammen, mit der lieben Saskia und dem lieben Michael. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit mir ein Glückfinder-Interview zu machen. Ihr seid Dusty und Mikey von Dust of Soul. Musik, die sozusagen im Herzen berührt. Und euch habe ich gefunden, weil ihr mir empfohlen wurdet von Glückfinder-Podcast-Hörern. Hört ihr das mal an, das ist was ganz Tolles. Dann habe ich mir das angehört und habe auf eurer Facebook-Seite Gefällt mir geklickt und habe gelesen, was ihr so postet und habe euch so ein bisschen verfolgt. Keine Ahnung, 3-4 Monate später haben wir uns durch Zufall auf einem Symposium wieder getroffen, wo ihr auch wart. Und das ist dann ja immer so ein Zeichen für mich, wenn ich jemandem zweimal begegne, ja, wenn mir das jemand empfiehlt und es kommt dann wieder in mein Leben. Andreas, hier spricht das Universum zu dir, da musst du nochmal nachfragen, ob wir nicht ein Glückfinder-Interview machen. Das war jetzt vor 2 Wochen, dann haben wir uns dort verabredet und heute nehmt ihr euch die Zeit, um mit mir über euren Weg zu Dust of Soul, zu eurem Glück zu reden. Und tatsächlich haben wir eben im Glückfinder-Vorgespräch sozusagen rausgefunden, dass es tatsächlich ein Glücksweg ist und dass ihr jetzt euer Glück gefunden habt. Und dass es auch ein super toller Weg ist, den ihr gegangen seid. Ein mutiger Weg, aber auch ein schöner Weg. Saskia, fangen wir doch mal mit dir an. Du sitzt da so neben mir jetzt. Erzähl mal, wie war das denn? Wie wurdest du denn jetzt die liebe Dusty von Dust of Soul? Wie wurdest du Sängerin? Warst du schon immer Sängerin?
Ja. Ja, im Herzen absolut, ja. Ja, ich kann nur ja sagen. Seit ich 6 Jahre alt bin, habe ich immer gesungen. Und Singen war für mich immer innere Heilung. Das war für mich immer ganz, ganz wichtig. Und ich habe dazumals, das habe ich, weiß ich aber nicht mehr bewusst, habe ich manchmal die Samichlaus-Versli gesungen die ganze Zeit rauf und runter und alle waren dann so ein bisschen böse auf mich, die anderen Kinder, weil ich wurde nie fertig mit Singen und die wollten doch ihre Säckli mit den Nüssli und den Schokolade und ich war leider immer noch am Singen und habe fast nicht aufgehört, bis man mich dann halt manchmal unterbrochen hat und dann haben die dann die Säckli verteilt an die Kinder und das war so, das wusste ich aber nicht mehr bewusst, das hat mir dann mal jemand, als wir Konzerte gaben, war die dabei und die kam dann zu mir und sagt, weißt du noch, du hast immer die Samichlaus-Versli rauf und runter gesungen und hast nie aufgehört und ich weiß das noch gut, weil meine Söhne waren böse auf dich, weil sie ihre Schoki wollten und hat mir dann das eigentlich im Nachhinein erzählt und da habe ich gewusst, okay, schon ab dem 6. Lebensjahr bin ich dann mit dem Singen eigentlich in Kontakt und mit meiner inneren Stimme in Kontakt gekommen.
Hast dann allerdings nicht Gesang studiert, sondern bist ein ganz klassischer Weg erstmal gegangen, also eine ganz andere Ausbildung.
Ja. Ja, also ich bin ja Schweizerin und da ist es manchmal ein bisschen, die Schweizer, die haben das halt wirklich gern geordnet, anständig und lernen etwas wirklich Anständiges. Und so habe ich dann halt Koch gelernt und habe eine Kochausbildung gemacht in einem wunderschönen 4-Sterne-Hotel in Rheinfelden, das ist gerade zu der deutschen Grenze dort. Und mit 16 Jahren bin ich da in die Küche wirklich reingeschlittert mit 15 Köchen, also Franzosen, Deutsche, ganz wenig Schweizer. Und das war dann schon ein hartes Pflaster, 3 Jahre lang das durchzustehen. Und da kam das Singen eigentlich dann immer wie weniger und immer wie kürzer. Und weil ich etwas Anständiges am Lernen war. Obwohl das Talent vom Singen von Anfang an vorhanden war.
Und dann hast du weiterhin aber noch im Gaststättengewerbe sozusagen gearbeitet.
Hab dann noch gewechselt in den Service und hab noch Service ein Jahr einfach so Zusatzlehre ein bisschen gemacht und habe dann weiter auch in schönen Hotels, schönen Restaurants immer gearbeitet. Es war lustig, im Service war ich dann in Aarau in einem Restaurant. Das war ganz lustig, genau in diesem Restaurant war oben mit einer Glasscheibe die Radiostation und immer kamen dann am Donnerstagabend, haben wir Live-Sessions gehabt von Musikern. Mhm. Und immer an diesen Donnerstagabenden, da habe ich am liebsten gearbeitet, weil ich habe die Musiker gesehen und wie die das so machen im Radio. Aber ich habe immer noch nicht gemerkt, dass eigentlich Singen wirklich, ich hatte einfach den Mut nicht. Ich aber immer so sehnsüchtig, immer auf diese Donnerstagabende gewartet, dass ich dort servieren durfte und diesen Leuten begegnen und das auch zuschauen, wie die die Bühne aufbauen, abbauen, machen und so. Und das war für mich immer das Oberhighlight. Und habe dann weiter im Service gearbeitet, kam dann nach Luzern und habe dort auch immer noch im Service gearbeitet, auch im KKL, also wieder eine Musikstätte im Kultur- und Kongresszentrum. Bin dann auch mit ganz vielen Musikern in Kontakt gekommen. Und das war eigentlich, war es immer hier. Aber die Angst war immer größer, weil ich wirklich dachte, das kannst du jetzt einfach total vergessen.
Hast doch nicht als Hobby irgendwie in der Band gespielt oder so, oder?
Ich habe immer wieder Anläufe genommen. Also ich war dann auch in, zum Beispiel, das war immer ganz skurril. Also zum Beispiel war ich einmal in Zürich, hatte ich meinen freien Tag und war da einfach, keine Ahnung, ich war dort einfach laufen und einkaufen oder so. Und dann kam ein her und da hat dann so mir gesagt, ja, möchtest du nicht Model sein? So, und da habe ich gesagt, nee, ich wäre liebe Sängerin. Und da hat er mich angeschaut und gesagt, ja, kannst du singen? Da habe ich gesagt, ja, natürlich kann ich singen. Und dann wollte er mit mir eine CD aufnehmen und Züge und Sachen, aber da war auch ein Gefühl, das mir sagte, na, lass die Finger davon, da stimmt etwas nicht. Und die Verbindung eigentlich zu meiner inneren Stimme war nämlich genug stark, dass ich dann irgendwann gesagt habe, obwohl das alles super klang, hey, Vertrag, wow, erste CD, wow, das war mit 21 oder so, war immer genug stark, dass ich merkte, nein, da stimmt etwas nicht. Und da habe ich immer wieder abgebrochen. Und so bin ich ganz vielen, einmal war ich auch in einem Chor und da war das leider nicht so lässig, weil ich habe gemerkt, dass diese Absichten der Sängerinnen dort halt einfach war, hauptsächlich ich komme mal aus der Familie raus und ich singe da ein bisschen und hauptsächlich ich bekomme nachher ein Bier oder so. Das Singen war mir immer zu wichtig, dass es so vermischt werden konnte mit so ein bisschen andere Absichten, so Hauptsache ich komme da mal raus oder so, sondern das war für mich immer fast wie so, jetzt singen und nur singen. Und das hat sich immer geschnitten mit den anderen Absichten von den anderen Leuten, die das einfach hobbymäßig machen wollten, weil die Kraft der Stimme war auch immer sehr dominant und sehr groß und so kam ich immer sofort bei den Leuten, ja, die singt so komisch und die, ja, die hat so eine spezielle Stimme und so. Und da reichte bei mir nur so ein Satz und ich habe mich wieder verkrochen und habe gesagt, ja, ich bin halt keine normale 0815-Sängerin, ja, dann lasse ich es besser. Also ich war immer sehr, sehr schnell entmutigt.
Und dann gab's ein einschneidendes Erlebnis bei dir, dass es dir gesundheitlich abrupt sozusagen nicht mehr so gut ging. Und du eine gewisse Zeit im Krankenhaus gelegen hast?
Ja, also das war eine Woche vor meinem 30. Geburtstag. Ich war dort. In diesem Zeitpunkt habe ich mich sogar noch weitergebildet. Ich habe noch die Handelsschule gemacht und habe dann von dem Gastgewerbe bin ich ein bisschen weggekommen und habe in einer Praxis als Motivations- und Ernährungscoach gearbeitet. Und das war alles sehr geregelt und schön. Und ich hatte Samstag, Sonntag frei und das war doch toll. Und ich war in einer tollen Beziehung. Und ich habe gedacht, ja, und jetzt könnten wir ja vielleicht mal heiraten. Und sogar ein von außen, ich sage das jetzt extra so von außen aufgedrückter Kinderwunsch kam dann sogar noch in das Spiel, obwohl ich zum heutigen Zeitpunkt sagen muss, das war wirklich von außen, eigentlich wollte ich gar nie Kinder, aber das wurde mir alles so schmackhaft gemacht und so auf dem Silbertablett serviert, dass ich gedacht habe, ja, das ist jetzt, bist du 30, uiuiui, bald dann 31, 32, ja, jetzt musst du da schon, ja, so geordnet und richtig da jetzt, oder? Hast du da einen guten, netten Mann und der hat ja eine nette Familie, ja, das könnte ja funktionieren. Also solche Gedanken, Spinnfäden, gab es dann da plötzlich. Und da habe ich wirklich zu diesem Zeitpunkt sicher 5-6 Jahre gar nicht mehr gesungen, also kein Ton mehr. Und dann kam dieser Schicksalsschlag, also da bin ich dann am Morgen, das war ein ganz normaler Morgen, aufgestanden, wollte den Katzen, ich hatte dort noch zwei Katzen, etwas zu essen geben, bin in die Küche und bin einfach zusammengebrochen und konnte mich noch knapp in das Schlafzimmer zurückschleppen, weil ich nicht mehr aufstehen konnte, weil meine wie ein Schwert, das mich durchschnitten hat, die linke Körperhälfte hat gar nichts mehr funktioniert. Mhm. Und mein Ex hat dann das gesehen, hat gesehen, dass mein ganzes Gesicht herunterhing, ich mich nicht mehr, die Hände nicht bewegen konnte, das eine Bein nicht, hat mich dann genommen und in das Krankenhaus gefahren. Und dort wurde dann diagnostiziert, dass ich einen Hirnschlag hatte. Mhm. Und der Neurologe hat mir da ganz deutlich auf dem Screen, auf dem Computer da die Tomografiebilder gezeigt und gezeigt, dass ein 5-Rappen-Stück groß eine Fläche in meinem Hirn abgestorben ist. Mhm. Und saß dort, war sehr, sehr ratlos. Aber innerlich war ich absolut klar und geistig bei mir und ich konnte einen inneren Dialog führen. Und dieser Dialog war nur, aus einem Satz war die ganze Zeit nur, warum singst du nicht?
Mhm. Während du im Krankenhaus gelegen hast,
das war ja bei diesem Neurologen, in diesem Arztpraxiszimmer, ja, genau. Und immer wieder kam diese Frage innerlich, warum singst du nicht? Mhm. Und ich probierte am Anfang noch mit dieser Stimme zu diskutieren und zu erklären, warum ich nicht singe, weil ich nämlich nicht aus einer Künstlerfamilie bin, weil ich ja keine Band habe, weil ich ja nicht komponieren kann, weil ich ja nie eine Schule besucht habe, weil ich ja kein Musiker bin und. Und die Stimme war so gnadenlos, dass sie immer wieder wiederholte, warum singst du nicht? Mhm. Bis ich eigentlich keine Antwort mehr darauf habe und nur noch ganz schachmatt einfach sage, weil ich Angst habe und weil ich nicht weiß, wo anfangen. Mhm. Und dann lockerte die Stimme ein bisschen und sagte, ja, aber du hast die Stimme. Mhm. Und mit dem kann man etwas anfangen. Mhm. Und da habe ich gesagt, also gut, ich fange an zu singen. Ich probiere das. Ich probiere die Musik in meinem Leben, die ich eh überall innerlich habe, einen Ausdruck im Äußeren zu verleihen. Und in diesem Moment sagte ich, ja, ich singe. Und in diesem Moment konnte ich wieder den kleinen Finger spürte ich wieder Kraft, das Kribbeln, die Wärme. Und ich konnte langsam wieder das alles bewegen. Es hat sich dann alles erholt. Heute ist nichts mehr, keine Auswirkung mehr, nichts. Ist alles gut. Aber es war einen speziellen Moment dann nach diesen 2-3 Tagen. Da gab es dann auch diese Nachuntersuchung. Und ich saß wieder dort, war alles gut mit meinem Ex und dem Neurologen. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, aber Frau Stäuble, Sie sind jetzt gar kein Risikofall und Sie nehmen ja keine Drogen, Sie rauchen nicht, ja, Sie essen gesund und ich kann nicht erklären, warum Sie einen Hirnschlag gehabt haben. Also das ist für ihn medizinisch, ist es eigentlich nicht nachvollziehbar. Mhm. Und ich schaute ihn dort an und sagte, und ich weiß warum. Und da hat er natürlich große Augen gemacht und hat gesagt, ja, dann sagen Sie es mir, warum. Und ich schaute ihn an und sagte, das ist, weil ich nicht gesungen habe. Das ist, weil ich nicht meinen Weg gegangen bin, weil sich das alles aufgestaut hat. Und jetzt ist nämlich fertig, jetzt gehe ich bedingungslos meinen Weg. Und ich habe so in seinen Augen so eine Sekunde gesehen, dass er vielleicht gerne jetzt im Irrenhaus anrufen würde, weil er einfach sagt, ja natürlich, die Frau Schöbli, der hat jetzt da etwas... Aber bei meinem Freund habe ich gesehen, oh, der hat was verstanden. Mhm. Jetzt ist wirklich, der Zug ist jetzt fährt er, oder? Mhm. Wir sind dann nach Hause gegangen und ich habe dann gesagt, schau, ich gehe jetzt auf diesen Musikweg und ich werde nicht aufhören. Mhm. Und du kannst gerne mitkommen, aber du musst nicht und sonst müssen wir uns einfach trennen. Mhm. Und er hat dann gesagt, nein, nein, das ist ja lässig, ein bisschen Musik machen und so. Aber es geht nicht um ein bisschen Musik machen, es geht jetzt um mein Leben. Mhm. Und das hat er dort zu diesem Zeitpunkt nicht so richtig verstanden, wollte dann auch, das war wirklich süß von ihm, wollte auch wirklich mich unterstützen und helfen und so, aber als ich dann doch den ersten Gitarristen so gehabt habe und mit ihm auch auftriffte, kam dann auch ein bisschen Eifersucht, es ging nicht mehr, hatten auch gemerkt, dass ich wirklich mich voll reinstürze und die Beziehung ist dann auseinandergegangen. Hat dann aber auch im Nachhinein, habe ich dann auch gemerkt, er wollte wirklich Familie. Ich war nicht ehrlich. Mhm. Ich war nie ehrlich zu mir. Ich wollte wirklich immer Sängerin sein und die Leute im Herzen berühren. Und dieser Clinch ist natürlich dann automatisch entstanden, weil ich mich probiert habe anzupassen und eigentlich nicht meinen Weg zu gehen.
Mhm. Wahnsinn. Du bist dann Jetzt überlege ich gerade, ob wir da jetzt weitermachen oder wird sich Michael fragen, ob das nicht eine Stelle ist. Ist das eine Stelle? Nein, wir machen noch ein bisschen weiter, glaube ich. Oder bist du in Amerika warst?
Ja, also ich habe dann Michael erst ein Jahr später kennengelernt. Und in diesem Jahr musste ich dann auch Ferien nehmen. Wusste nicht so recht, was ich mit Ferien, weil ich kein Strandtyp und so bin. Habe ich dann gesagt, so, weißt du was, ich gehe nach New York, 2 Wochen, einfach mal, um meinen Artist auch Raum zu geben und zu entdecken. Bin dort gelandet am JFK und ich habe die gelben Taxis gesehen. Ich habe nur noch geweint. Ich habe mindestens eine halbe Stunde am Flughafen einfach so geweint, weil ich wie gespürt habe, jetzt fängt das Puzzle sich anfangen so zusammenzusetzen. Es passiert etwas. Bin keine Sehenswürdigkeit anschauen gegangen, sondern überall war ich Käferlin und so. Texte einfach aufgeschrieben, Eindrücke aufgeschrieben, Ideen aufgeschrieben. Alles in einem kleinen Notizbuch. Und auch Pläne aufgeschrieben, was es für Möglichkeiten gibt, mit Musik in Kontakt zu kommen oder mit Musik in Kontakt zu kommen. Und habe dort einen Freund getroffen, der sehr erfolgreich auch in New York und überall fotografiert auf der ganzen Welt. Und habe ihm meine Pläne erzählt, habe gesagt, du, ich habe das so als Plan und das als Plan und das als Plan. Und er hat dann mir nur ganz sehr trocken eigentlich dann einfach gesagt, Schule, ja, kannst du eigentlich alles vergessen, weil so wirst du nie deinen eigenen Stil finden und dann bist du nur wieder im Kopf und solange wie du Schule machst, wenn du jetzt 3 Jahre Schule machst, musst du wieder 3 Jahre dazu rechnen, damit du wieder deinen eigenen Stil findest. Also kannst du sowieso gerade total vergessen. Warum machst du nicht einfach dein eigenes Ding? Und ich habe ihn dort angeschaut und habe gedacht, ja genau, du kannst es ja sagen, weil du bist ja schon so bekannt und hast ja schon solche tolle Aufträge und du sagst das mir, wo ich nicht mal am Anfang vom Anfang stehe. Ich war dann sehr, es hat sehr viel Wut in mir ausgelöst und ich weiß noch, ich bin dort mit großen, hohen High Heels bin ich den Broadway raufgestampft und habe geflucht und gemacht, weil sowieso jeder Selbstgespräche führt in New York, fällt das überhaupt nicht auf, habe ich mich total wohl gefühlt, konnte ich mit mir endlich mal in einer Lautstärke einfach diskutieren, mitten in der Stadt. Und niemand schaut mich komisch an und war voller Wut und auch Enttäuschung, weil alle meine Pläne, die mein Kopf so toll zurechtgelegt hat, in einer Sekunde einfach vernichtet wurden. Ging dann schlafen und am nächsten Morgen stand ich auf, ging in den Central Park ein Joghurt essen. Und plötzlich aus heiterem Himmel nahm ich das iPhone, habe dort das Recording-Taste da gedrückt, habe eine Idee, eine Melodie aufgenommen, habe dann die Intention bekommen, in meinem Notizbuch den einen Text zusammenzuführen, habe das auch gemacht, habe dann wie in Trance die Kopfhörer genommen und habe mir das angehört und habe in diesem Moment mitten in New York gemerkt, dass ich einen Song von Anfang an mit Strophe, Refrain komponiert habe mit dem Text zusammen. Und ich habe dort nochmal wieder auf dieser Parkbank, habe ich keine Ahnung wie lang, ich bin in einem Heulkrampf, aber aus Dankbarkeit ausgebrochen. Und das war für mich wie Weihnachten, ein zweites Leben, ein neues Leben, Ostern, was auch immer, alles zusammen. Und habe gemerkt, dass es die Möglichkeit ist, dass ich aus Null, aus einem Nullpunkt heraus komponieren kann und gar keine Schule oder so, dass das nur diese Wut musste raus, damit das frei wird, damit ich endlich meinen Zugang zu mir selber finde. Und ich glaube, so hat sich Einstein gefühlt oder der das Rad erfunden hat oder was auch immer, so ein Moment von völlig, oh mein Gott, ich schaffe alles und ich bin wie eine Verrückte zurück in das Hotel, habe mir da alles nochmal aufgeschrieben, habe dann sofort noch die Idee mit der Bridge zusammengeschrieben und ich weiß noch, ich war dort mitten, es war so ein altes Zimmer, so ein richtiges Hostel, das waren 8 Betten drin und so und ich war am Boden, habe alles ausgebreitet, weil die hatten keinen Tisch da drin, habe auf dem Boden herumgekritzelt und auf dem Papier und alles zusammen irgendwie gefügt und dann kam der nette Herr, mit dem, der auch dort im Zimmer geschlafen hat, ein Österreicher und hat gesagt, ja, hoi Saskia, was machst denn du da? Ja, kommst du mit da an die Freiheitsstatue und so? Und ich, nein, ich kann nicht, ich glaube, ich habe etwas herausgefunden und ich habe ihn nicht mal angeschaut, ich war einfach so auf diesem Boden fixiert und habe alles aufgeschrieben und gemacht und getan. Und er hat gesagt, oh ja gut, ja, dann gehe ich halt alleine. Und dann ist er gegangen und ich war völlig, ich war wie, so musste ich wirklich einen Erfinder fühlen, der zum ersten Mal die Hoffnung verspürt, dass etwas funktionieren könnte. So bin ich dann zurück in die Schweiz. Ich war natürlich in einem Aufwind und alles und habe dann ganz verzweifelt auch Musiker gesucht, die verstehen, dass ich aus dem Herzen hinaus komponieren möchte, dass ich keine Note schreiben kann, dass ich keine Musikschule gehabt habe, dass ich nicht weiß, in welcher Tonlage meine Stimme singt, dass ich auch nicht weiß, in welchem Takt und Tempo das alles ist und einfach ein Herzensmusiker. Und ich habe ganz viele Musiker getroffen. Und das war so schlimm. Die waren so böse zu mir. Die haben dann gesagt, was ist denn das und was ist das für ein Stil und was ist das für eine Tonlage? Und mit jedem Nein und mit jedem, ich habe keine Ahnung, wurde ich immer wie kleiner und kleiner. Das Schlimmste war zwei Pianisten, die mich dann total auseinandergeknöpft haben. Und ich wollte das iPhone am liebsten da in den Fluss schmeißen, weil ich einfach gesagt habe, du, jetzt habe ich einfach die Nase voll. Ich muss eben doch eine Schule machen. Und da mein Kollege hatte da doch nicht recht, das ist einfach nur ein Schnurri. Und wollte schon fast das iPhone wirklich versenken, irgendwo in einem Fluss. Das war ganz lustig. Bin dann in eine Garderobe, habe Mäntel aufgehangen als Zweitjob. Und irgendwann kam da jemand und sagt, du, ich kenne da jemand, der könnte dich noch interessieren und so. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ob mich wirklich ein Musiker noch interessiert. Da hat er gesagt, ja, der spielt Piano und noch Gitarre. Da habe ich gesagt, was, zwei Instrumente? Ja, dann ist er ja ein Genie, dann will er sowieso nichts mit mir zu tun haben. Da habe ich noch gesagt, wie alt ist denn der Herr? Da hat er gesagt, ja, der ist erst 23, warst du das? Genau. Da habe ich gesagt, nein, so ein Junge, der hat sowieso nur Mädchen im Kopf und sowieso nur irgendwelche Flausen. Das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Ich brauche jemanden, der ein bisschen im Leben steht. Und da hat er gesagt, ja, dann halt nicht. Aber in diesem Moment war diese Stimme wieder da, die sagte, probier es. Probier es. Das Universum hat es dir hingebracht. Probier es. Da habe ich gesagt, ja, also gut, ich kann es ja probieren. Ich habe ja schon alles gehört, was ich gehört. Ich glaube, mehr kann ich nicht mehr hören an du bist verrückt und du kannst es eh vergessen und so. Und dann haben wir abgemacht und haben uns in Luzern am Bahnhof getroffen. Und es war ganz ein spezieller Moment. Ich bin total zu spät gekommen. Ich bin mit dem Velo noch umgefallen. Ich habe noch, die Kette ist noch rausgefallen. Ich war voller Schmierer und alles. Kam zu spät. Die standen da, den Kollege, der mir dann ihn vorstellen wollte. Und er nahm die Sonnenbrille ab, Michael, und ich schaue mir in die Augen und denke so, da ist irgendetwas anders. Da ist etwas anders, als was ich alles andere gesehen habe. Da habe ich einfach nochmal mit aller Euphorie und aller Kraft, die ich überhaupt noch gehabt habe, einfach nochmal erzählt, was ich gerne machen möchte, dass ich das auf Soul als Name habe, dass ich Herzensmusik mache, dass ich so viele Menschen wie möglich mit im Herzen berühren möchte. Und er hat immer gesagt, ja, das ist toll, sage ich ja. Und dann habe ich gesagt, aber jetzt sage ich gerade von Anfang an, es gibt keine Mädchen, keine Drogen und gar nicht solche komischen Sachen. Und er schaute mich an und sagte, ja, das ist okay. Da habe ich gesagt, ja, wirklich, das sagst du jetzt so, weil du einfach nett sein möchtest. Aber dann ist das Wesentliche passiert, das Zeichen vom Universum. Er hat dann natürlich gefragt, was könnte ich denn da mal meine Musik, könnte ich da mal das hören? Und ich habe so gedacht, oh nein, er will die Musik hören. Oh nein, er will die Musik hören. Das ist der schlimmste Augenblick, weil genau dann rennen sie weg, oder? Und er hat das genommen, mit den Ohrenstöpsel rein, hat als einziger und erster die Augen zugemacht. Und das war ja nur so eine iPhone, einfach meine Stimme und die Idee. Das war ja noch kein, ich suchte ja das Instrument und er als Pianist hat die Augen zugemacht, hat das gehört und in diesem Moment hinter ihm, er saß vor einer Glasscheibe, hinten war so wie hier in diesem wunderschönen Hotel, eine Scheibe, gab es bei ihm einen Regenbogen. Und ich sah den Regenbogen und ich wusste, er ist es. Und er hat alles angehört, die ganzen 3 oder 3,5 oder 4 Minuten bis zum Schluss, wirklich bis das abgelaufen war, die meisten haben nicht mal bis in die 5. Sekunde gehört, nahm das raus und sagte zu mir, ich weiß, was ich spielen muss. Wahnsinn. Und ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, ja klar. Nein, das glaube ich dir nicht. Also doch, ich weiß, was ich spielen muss. Und am nächsten Tag sind wir dann in einem Proberaum und haben dort, hatte das erste Mal die Melodie, die ich seit 30 Jahren in mir trage und nie getraut habe, irgendwo jemandem zu zeigen oder so, hatte dann auf dem Piano wirklich umgesetzt. Und als ich das gehört habe, das war auch nochmal so ein Moment, ich fiel zu Boden, ich habe wirklich 20 Minuten wieder geweint. Das war für mich so eine Transformation von diesem Innen nach Außen, das hat mich umgehauen. Und das war so schön dann noch dazu, dass es einfach, ich habe mir das gar nie richtig vorstellen können, weil ich kein Instrumentalist bin, ich höre immer nur meine Stimme, wie das tönen könnte auf einem Piano. Das war ja für mich völlig neu, das war ja wie von unsichtbar sichtbar gemacht. Und ab diesem Moment haben wir zusammen dann angefangen, Ideen, Kompositionen umzusetzen.
Wow.
Also ich muss schon sagen, es ist schon Wahnsinn, wenn ich deine Geschichte höre, auch besonders jetzt. Du machst wirklich anschaulich klar den Menschen, dass es sich wirklich im Leben um ein riesen Puzzle dreht. Also es gehört alles zusammen. Das ist, ich sehe das bei dir so wunderbar von außen, wie das wirklich Schritt für Schritt, wie du so geworden bist, wie du bist und wie das alles zusammenpasst. Also ich finde das
Wahnsinn. Es macht Sinn. Also man sieht von außen, hört man die Geschichte und denkt, es ist doch völlig klar, dass das so sein muss. Und faszinierend ist, ich glaube, in dem dementsprechenden Moment bei dir hat es gerade keinen Sinn gemacht, wenn du da
Nein, überhaupt nicht. Da
denkst du, das kann doch jetzt nicht sein. Aber so rückblickend sagst du so, ja genau, es musste genau so kommen.
Ich, genau. In meinem Leben, wo ich wirklich dachte.
Ja, genau.
Was ist da, was passiert gerade, ja?
Ja, genau. Und warum und lalala und warum ich und Züge und Sache. Und dann irgendwann, wenn du so rückblickend, okay. Und dann auch die Zeichen, also das ist ja wirklich, also das ist bei uns wirklich schon fast unheimlich. Also so stark, wie die Zeichen dann schwingen und machen und tun, wie mit diesem Regenbogen, das ist wirklich passiert, das haben wir nicht erfunden oder irgendwie so, weil das noch hübsch tönt. Das gab es wirklich hinter ihm, einen Regenbogen. Es gab wirklich diese Momente, wo einfach in so einer Perfektion sind, dass es wirklich schon fast wie aus einem Film tönt.
Unheimlich.
Ja, unheimlich, ja. Mhm. Ja.
Gehen wir zu dem Mann, der von dem Regenbogen kommt.
Michael. Von dem Regenbogen kommt, genau.
Das ist die Frage.
Ich bin noch ganz in Saskias Geschichte. Ich muss mich erst wieder ordnen. Moment. Nein. Schon mit 6 Jahren wusstest du, ich habe es mir extra notiert, mit 6 Jahren wusstest du, dass das Klavier dein Instrument ist. Du bist zum ersten Mal in den Musikladen rein und bist zielstrebig auf das große Piano, auf den großen Flügel zu und hast gewusst.
Also das weiß ich noch, dass ich da darauf zusteuerte, aber ich weiß nicht, ob ich es da schon wusste. Mhm. Ich wusste es nicht, weil ich weiß es ja erst seit 3 Jahren. Also das hat sich so entwickelt. Aber das stimmt, mit sechs Jahren habe ich den Konzertflügel zum ersten Mal gesehen, wie er so wunderschön in seinem schwarzen Glanz, seinem schwarzen Farbenkleid dasteht, dominierend und doch so fein. Mhm. Und so ehrfürchtig war ich. Ja, das stimmt.
Du hast dann Musikunterricht genommen.
Genau.
Also normale, klassische, musikalische Früherziehung heißt es, glaube ich. Ne? Genau.
Also ich hatte dann 8 Jahren gesamthaft durfte ich Musikunterricht genießen. Es war jedenfalls nicht so ein Genießen, es war eher so ein bisschen mühsam, weil ich war da ein bisschen speziell, ich war wirklich ein spezieller Junge, wenn ich das so zurückblicke. Ich wollte immer dahinter sehen. Ich habe dann diese klassischen Stücke habe ich dann beauftragt bekommen, habe diese geübt und wollte dann diese Komponisten treffen und fragen, weshalb funktioniert, was möchten sie mit dieser Musik aussagen? Und kam da auf keine Antwort, weil die ja alle verstorben sind, die meisten. Und ich hatte da auch eben leider kein so wunderschöner schwarzer Flügel zu Hause, auf dem ich üben und mich ausdrücken konnte, sondern wirklich nur ein Elektropiano, was auch natürlich geeignet ist, um Piano zu lernen, natürlich. Aber ich wusste da schnell, dass es nicht dasselbe Instrument ist. Also jetzt im Nachhinein weiß ich das ganz klar. Und damals, deshalb kann ich auch erklären, weshalb nicht die gleiche Faszination darauf kam. Als ich dann Pianounterricht genommen habe. Ich habe dann wirklich von diesen 8 Jahren, die mich in der Primarschulezeit, Oberstufezeit begleitet haben, hat mich das immer begleitet und ich habe das so mühsam, habe ich das alles über mich ergehen lassen, kann man nicht sagen. Aber ich habe das wirklich so gelernt und ich habe dann immer so ein Abschlusskonzert gegeben, jeweils Ende des Jahres. Aber der entscheidende Moment kam dann erst, an dem ich merkte, was ich wirklich am Piano habe, als ich einen Song hörte im Radio. Und damals gab's noch nicht diese Displays, wo dann stand, wie der Song heißt, von wem er ist und so. Und den ich unbedingt spielen wollte, weil er mich so berührte. Und mein Klavierlehrer sagte auch, bringe Songs, Stücke, die dich inspirieren, wir können das gerne anschauen zusammen. Ich dachte, oh mein Gott, ich muss mir das irgendwie merken, damit ich das ihm sagen kann, weil ich möchte das unbedingt lernen in der Klavierstunde. Dann habe ich das den Song zu Ende gehört, das Radio ausgemacht, bin dann an das Piano gesessen und dachte, wenn ich zum Beispiel die Melodie ein bisschen spielen kann, vielleicht erkennt er es dann. Konnte ich sofort den ganzen Song spielen. Und dann war ich schon ein wenig überrascht, dass ich nicht, ja, vielleicht unterschätzt habe, weiß ich nicht, aber ich hatte so eine Verbindung zum Piano und dass ich wirklich das hören konnte. Mhm. Und ich merkte auch, dass, weil von der Familienkonstellation her, meine Schwester, die älter ist, als ich 3 Jahre, die hatte immer mehr Aufmerksamkeit, weil ich eher der ruhigere Punkt bin, war in der Familie auch, hatte ich den Streit, den es oftmals, oder die Reibungen, die man ja auch kennt in der Familie und alles, hatte ich oftmals mit dem Flügel, oder mit dem Klavierspiel ausgeglichen, harmonisch, dass ich da wirklich etwas höre einfach. Ich hatte da so ein Gefühl, dass das ein Schlüssel sein könnte. Und ich war dann so fasziniert, dass ich unbedingt eine Band, ich wollte das Musik, die Theorie ein bisschen erlernen und das aufbauen, eine Musikgruppe zusammenstellen, zusammen Musik machen. Haben mir danach noch Gitarre beigebracht. Ich habe mir gerade eine E-Gitarre gekauft, was man sowieso nicht macht, weil ich wollte es nicht von den Nylon-Seiten her von Grund auf lernen. Wirklich, ich wollte gleich beginnen. Ich wollte das nicht mehr vorbereiten, wie das Klavierspiel. Ich wollte direkt anfangen. Habe dann andere Musik Spielende getroffen, habe dann auch Bands gegründet, wir haben dann zusammen gespielt. Und ich merkte dabei immer, ich wollte eine weibliche Stimme. Ich war nie der alleinige Pianist, der einfach in der Bar sitzt oder auf einer Konzertbühne und Kompositionen wiedergibt. Der war ich nicht. Und ich habe mich auch als ich da in der Familie diese Arbeit oder dieses Klavierspiel getan habe, ich glaube, da war ich schon sehr im Zusammenspiel mit meiner Familie, mit den Eltern, mit der Schwester. Ich habe nie so alleine Musik gemacht.
Du hast auch das auch nie, also du kannst Noten lesen, du kannst von Noten spielen, aber was dir eigentlich Spaß macht, ist, dich hinzusetzen und dich treiben zu lassen. Und
das durfte man ja eben auch nicht. Das hat der Lehrer auch gesagt, das darf man nicht, man muss das lernen zu spielen, weil sonst lernt man es falsch, weil da muss ein Zug drunter fahren können, wenn man die Finger auf dem Piano hält. Genau, das ist so wichtig, diese Technik und alles. Und ich wusste da eben, dass da eine weibliche Stimme kommen musste. Ich hatte diese Vision, hatte dann von diesen 4, 5 Bands, die ich gegründet habe, immer eine weibliche Stimme auch gehabt als Lied. Habe dann auch immer versucht, eigene Songs zu schreiben, neben den Cover-Songs, die wir gespielt haben. Es war dann auch immer nur ein Song und dann war Schluss. Irgendwie, es fühlte sich nicht richtig an.
Was jetzt so klingt, als wärst du Vollblutmusiker, also das heißt, als hättest du Bands gegründet und hättest dein ganzes Leben nur Musik gemacht, was nicht stimmt. Sondern du hast natürlich tatsächlich das Ganze, das war sozusagen ein Nebenspielplatz, Nebenschauspiel, Kriegsschauspielplatz. Ja. Du hast tatsächlich einen ganz handfesten Beruf gelernt.
Genau, also eigentlich hatte ich auch noch das Schreiben als Kind und wollte eigentlich Autor werden. Okay. Bis mir dann der Lehrer gesagt hat, da kannst du nicht von leben. Ich war dann überzeugt, dass es doch eine Möglichkeit geben könnte und da war der Journalismus und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe da mal reinschauen, habe dann in viele betrieben Zeitungen geschnuppert, war dann dabei und dann haben die gesagt, okay, um Journalist werden zu können und schreiben zu können, wo du auch eine Anstellung hast und Geld verdienen kannst als sogenannter Autor dann oder einfach als Redakteur, musst du den Kaufmannberuf erlernen. Das ist so die Grundbasis. Und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich. Und dann habe ich da viel umhergesehen, wo möchte ich den Kaufmannberuf erlernen, habe viele auch in Betriebe geschaut, aber kam dann schlussendlich zum öffentlichen Wesen, also die Gemeindeverwaltung in M, wo ich dann meine Wohngemeinde, wo ich aufgewachsen bin, habe ich dann das KV gelernt. Und das war toll, weil ich in viele Bereiche sehen konnte, also den sozialen Bereichen, den finanziellen Bereich der Gemeinde, in der Vormundschaftsbereich, wirklich viele Bereiche. Und dann kam eben wieder dieser kleine Junge, der sagte, ich will dahinter sehen, weil ich habe das Leben so gesehen, ich habe das begleitet von Eltern, die ihre Kinder anmelden, von Geburt bis Eltern oder wenn jemand stirbt, wirklich das ganze Leben und wollte dann auch, wie Saskia gesagt hatte, sie wollte von der Küche in den Service, wollte ich dann von hinter der Gemeindeschalter, wirklich vor den Schalter in das Treuhandwesen, wo die andere Seite ja ist, wo die auch die Steuern und alles und so, ging dann in das Treuhandwesen, weil ich eben erkannt habe, dass die Medien, dass ich mich wahrscheinlich dort nicht zurechtfinden kann, weil vielfach die Journalisten ja nicht einfach das schreiben können, was jetzt sie bewegt, was sie fühlen, weil sie da das wie so beauftragt bekommen. Und ich war eben, so wie auch in der Musik, war ich auch im Schreiben, ich war inspiriert vom Moment und dachte mir, dass das kann ich nicht von diesen Zwängen leben. Ich kann nicht unter diesem Druck dann schreiben. Und dann blieb ich halt im KV, ich wusste wirklich nicht, was sonst. Ich wollte einfach, ich dachte, okay, dann sehe ich mal in diesem Bereich dahinter, im Treuhandwesen, war da 2 Jahre da. Und dann kam auch ein entscheidender Punkt in meinem Leben. Ich hatte auf dem Weg zur Arbeit in diesem Treuhandbüro einen Autounfall, der mich bewegt hat, auch hinzusehen. Es war auf dem Weg zur Arbeit und dann spürte ich, okay, es ist Zeit zu wechseln und einfach etwas anderes zu tun. Legte dann auch einen Zeitraum ein, wo ich reisen ging nach San Francisco, in die kalifornische Westküste ging ich da, Englisch lernen, war 4 Monate weg, fühlte mich so fernab von zu Hause wirklich wohl, wollte wirklich nicht mehr zurück in das Altbekannte, und dachte mir dann, ja, vielleicht kann ich mir das KV auch so verwirklichen, dass ich dann nach Kalifornien wieder zurück kann, und suchte eine internationale Firma mit dem Gedanken, Hintergedanken, dass ich mal da vielleicht irgendwo anders arbeiten kann. Und fand dann eine Filmindustrie, also Filmvertriebsfirma in der Schweiz, die noch einen Schweizer Angestellten brauchten, weil der Hauptsitz wechselte von den USA hier in die Schweiz. Da war die Sprache Englisch, es war international, ich konnte reisen, ich wurde gefordert, ich kam aus dem KV auch ein bisschen raus in das Marketing und alles, in das Filmwesen, wo auch dann schlussendlich die Filmmusik zu Hause war, das war auch sehr spannend. Jetzt eben, wenn ich da zurücksehe, dann sehe ich, dass ich da mich mehr wieder auf die Musik zurückbewegte. Und dann eben wieder dieser Moment, ich hatte in einem anderen Land, wo ich dann auf Business Trip war, ein Autounfall. Und wusste, oh mein Gott, das ist es auch nicht. Ich, ja, das ist es nicht. Und dann irgendwie war da immer noch die Option, ich will studieren, ich will irgendwie mehr, ich will mehr.
Ja, weil dann du bist ja noch jung.
Genau, ich will mehr vom Leben.
Also, das war schon das Momentum gewesen von, Ausbildung gemacht zum Kaufmann, immer noch hobbymäßig Klavier gespielt, in Bands gespielt dann auch jetzt andere Firma, Treuhänder gewesen, dann aber auch jetzt im Business, im Marketing.
Das macht mich nicht glücklich.
Genau, aber es war okay. Also du hast gelebt, du hast Geld verdient.
Ich habe gesucht, enorm.
Genau, aber du wusstest nicht, was du machen sollst.
Ja, genau. Ich wusste, dass ich alles machen möchte.
Genau, und auch vieles machen könntest.
Genau. Mhm. Am liebsten wollte ich tagsüber
arbeiten. Aber du wusstest nicht, was.
Genau, nachts studieren, das Wochenende das, einfach wirklich wollte alles machen, um nichts verpassen zu können. Was mir ein Zeichen geben könnte, für was ich wirklich hier bin. Das war meine Überlegung dann. Und dann ging ich Universitäten besichtigen, Infotage habe ich besucht, bis ich dann endlich sagte, Anfang 2012 war das, jetzt gebe ich es auf. Die Musik war dann völlig weg, weil ich wirklich 10 Stunden lang gearbeitet habe im KV-Beruf. Alle Unis schon gesehen hatte, nichts, wofür ich mich für 200% begeistern konnte, gefunden habe. Sagte ich, jetzt gebe ich es auf. Im Sommer weiß ich, was ich tue. Habe dann wirklich mich einfach vom Leben tragen lassen, habe dann einfach alles liegen gelassen, stehen gelassen, nicht mehr gesucht.
Also hast aufgehört zu suchen?
Ich habe losgelassen. Wenn ich jetzt so zurücksehe, habe ich losgelassen, ja. Und dann kam dieser Moment, wo eben dieser ehemalige Schlagzeuger von mir,
hat das sind sowieso absolut coole Leute, Schlagzeuger.
Ja, das sind ganz toll. Ja, die sind wirklich toll. Die bringen den Rhythmus ins Leben zurück, das stimmt. Er hat es im Blut, er hat wirklich auf zum richtigen Takt geschlagen, die Saskia. Der hat sie ja eben in dieser Garderobe
Genau, ich habe ihm seine Jacke aufgehängt.
Genau. Dann kam sie ins Gespräch und dann hatten sie eben auch so ein Aufnahmegerät, was du hattest. Saskia wusste nicht, wie das funktioniert, hat ihn um Hilfe gebeten, weil sie wusste, er ist ein Musiker. Und schlussendlich war dann eben nicht das
Aufnahmegerät des Bus.
Schlüssel, sondern wir am Bahnhof
genau.
Luzern.
Genau. Und so kamt ihr zusammen, du hast dir das angehört, du hast gesagt, ich weiß genau, was ich dazu spielen muss. Du
ich habe den Regenbogen da nicht gesehen, ja.
Er war hinter dir.
Du bist dann zurück ins Studio sozusagen, zu dir nach Hause und hast dazu erst mal geschrieben, dann habt ihr euch wieder getroffen.
Also wirklich muss ich noch sagen, als ich das hörte, dieser Regenbogen, der du gesehen hast, hat sich in mir so ausgewirkt, als ich wirklich mich sah als kleiner Junge, wie ich das gespielt habe, was sie da singt. Du
konntest dich wie erinnern.
Genau. Ich habe mich gesehen als kleiner Junge, wie ich das Gegenstück spiele, wie etwas, das zu ihr gehört. Mhm. Und dann eben 2 Tage später ging mir dann diesen Musikraum, den ich hatte, von der Band aus.
Ja, so ein Bandraum.
Genau.
Proberaum.
Ja, Proberaum. Habe ich ihr das gezeigt, was ich da gesehen habe. Und dann
Saskia war gerührt.
Mehr als gerührt.
Und seitdem macht ihr zusammen Musik.
Ich wusste einfach, das ist es. Ich hatte natürlich extrem die große Angst, es bleibt bei diesem einen Song, weil ich das ja wirklich 4-mal hintereinander erlebt habe. Mm. Aber bei ihr war alles anders.
Es sind viel mehr geworden. Über 40, wunderbare. Ja, du hast vorhin eine ganz tolle Zahl gesagt. Ihr habt wie viele Konzerte in wie vielen Ländern?
Also jetzt gibt es ja, wir kennen uns jetzt 3 Jahre. 2,5 Jahre davon haben wir jetzt Konzerte gegeben, weil ein halbes Jahr waren wir dann noch zusammen in New York, haben einfach kreiert. Sag ich, kann man auch so nicht, das ist wie so ein verrückter Professor-Experiment-Phase. Und in diesen 2,5 Jahren waren wir jetzt auf 3 Kontinenten in 7 Ländern und haben 80 Konzerte gegeben und haben über 40 Songs geschrieben und noch ganz viele mehr, einfach wo überall so am Entstehen sind und so. Haben eine Facebook-Fanseite gegründet, haben dort über 85.000 Likes, waren x-mal schon ausverkauft, einfach weil der Platz dann, wir müssen ja immer schauen, wo die schönen Flügel stehen, und dann gibt es immer schöne Orte, wo wir spielen, und das ist manchmal nicht so groß. Und da waren wir schon ein paar Mal jetzt ausverkauft.
Dieser Moment wirklich, wo ich das Elektropiano hatte als kleiner Junge und wusste, oder mich erinnern konnte, der Flügel war schon etwas anderes.
Ja.
Dieser Moment kam in meinem Leben dann mit Saskia auch. Ich musste wirklich dazu stehen, ich möchte auf Flügel spielen.
Ja, der Herzenswunsch, ja.
Genau.
Weil wir haben am Anfang auf Keyboard gespielt. Genau. Er hat auf Keyboard gespielt. Wir konnten das Keyboard auf Konzerte, haben das rumgeschleppt, oder?
Genau.
Und haben dann das so in einem Einkaufszentrum mal gespielt, haben mal in einer süßen kleinen Bar, einfach so immer mit unserem Keyboard. Und irgendeines Tages kommt Michael zu mir und sagt, Saskia, ich muss dir was sagen. Ich liebe Flügel und ich möchte so gerne. Mein Herzenswunsch ist, auf Flügel zu spielen. Und da habe ich gesagt, aber warum hast du das nicht von Anfang an gesagt? Da habe ich gesagt, ich habe es nicht gespürt, ich habe es nicht gewusst. Ich habe es jetzt herausgefunden. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich gewusst, okay, wir müssen das Keyboard verkaufen, wir müssen auf Flügeljagd. Wir müssen herausfinden, wo stehen Flügeljagd.
Ich hatte so oft 4 Konzerte gegeben, an tollen Orten, habe den Flügel weggeschoben
und das kommt mein Keyboard aufgebaut.
Ja. Ich habe das nicht gemerkt.
Ja.
Wahnsinn.
Das ist so Wahnsinn.
Das war so verkrampft, so deshalb heißen wir ja auch Dust of Soul, so verdastet war das. Es war so viel Staub, so viel Vorurteile, so viel Ängste zu sich zu stehen darauf, dass die Seele sich nicht entfalten konnte. Mhm. Und mit jedem Schritt, wo wir mehr zu uns stehen und auch mehr an uns glauben, fällt ein bisschen von diesem Dust, von diesem Staub ab von der Seele und es fängt mehr an zu leuchten und zu glänzen und zu leuchten. Und genau das geben wir weiter an den Konzerten. Wir erinnern die Leute daran, an ihre Seele, an ihr Seelenwunsch, an ihr Herz zu glauben und dass immer wieder ein bisschen mehr Dust, ein bisschen mehr Staub abfällt und abfällt. Weil wir sind ja aus Staub und wir gehen dann auch, irgendwann zerfallen wir zu Staub.
Aber die Seele bleibt.
Ja. Aber die Seele bleibt und die Seele, die Ängste und die Vorurteile und leider auch die Sachen, die wir dann so ansammeln mit der Zeit, kann das Leuchten wirklich sehr beeinträchtigen. Und für das ist dann die Musik da von Dust of Soul, dass wir wie die Leute daran erinnern, da war doch noch was, oder? Und das kann dann ganz schrittweise und tröpfchenweise beginnen bei den Leuten, fängt das an zu schwingen und ist dann ganz, ganz spannend, wenn wir Leute, die 3-4 Mal an ein Konzert kommen oder auch nur einmal, wenn wir sie dann nach einer Zeit wieder treffen, das heißt, du, weißt du, was da passiert ist? Mhm. Was da, ist also ganz, ganz spannend, was es da für Geschichten dann gibt.
Unfassbar.
Das sind dann unsere Glücksmomente.
Wenn ja,
dann
das wirklich, sind unsere wenn die Leute Glücksmomente. Kommen und sagen, ja.
Hey, das gibt's nicht, aber was du da gemacht hast was oder was wir erreicht haben.
Ja, wir sagen dann oft, wir wissen gar nicht, was wir machen. Ja. Also so.
Wissen wir auch nicht.
Was wir dann herausgefunden haben auf unserem Weg, wir gaben dann diese Konzerte am Anfang und alles und schon dort waren die Leute immer so berührt und haben so geweint. Mhm. Und wir haben eben gedacht, wir seien so schlecht. Und dann haben wir aber herausgefunden, dass sie einfach so berührt sind. Mhm. Und da haben wir gemerkt, das ist mehr als Musik. Das ist nicht einfach nur Hintergrundmusik irgendwo bei einem Geburtstag oder bei einer Party, sondern das geht wirklich, das arbeitet mit den Leuten und dazu dürfen wir auch stehen. Und auch das war wieder ein Riesenprozess. Prozess, dass wir dann sagen, Moll, das ist mehr als nur ein bisschen Musik, weil wir beabsichtigen ja auch mehr als nur zu unterhalten. Und so ist dann auch wieder immer wieder ein bisschen das, also ein bisschen abgefallen von dem Ganzen.
Vielen, vielen Dank, dass ihr eure Geschichte mit mir und den Hörern des Glückfinders geteilt habt. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Jetzt die Glückfinder-Fragen. Saskia, was bedeutet glücklich sein für dich?
Dass ich den Moment wahrnehmen kann. Das ist wirklich, dann bin ich glücklich. Wenn ich den Moment mit all meinen Sinnen wirklich wahrnehmen kann. Weil dann sehe ich nämlich auch die ganze Schönheit im ganzen Universum und sehe auch die Liebe, die in jedem einzelnen Ast, in jedem einzelnen Blatt, in jedem einzelnen Kaffeetasse steckt. Und wenn ich wirklich in meiner Mitte bin und mich hineinhorche, dann fühle ich mich dort in einem absoluten Glück.
Und Michael, was bedeutet glücklich sein für dich?
Kann ich mich nur anschließen, aber was wirklich für mich entscheidend ist, ist wirklich der Moment, wo dann das alles passiert, was Saskia sagt, und dann diese Dankbarkeit wirklich kommt. Bin dann wirklich glücklich und dass ich da bin und nicht irgendwo anders gedanklich oder so, einfach wirklich da zu sein.
Ja. Okay. Was glaubst du, mache ich bei dir direkt weiter, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Wer? Das denke ich, ich selbst, weil ich mir so oft selber im Weg stehe. Mhm. Weil, wie wir das vorher auch im Vorgespräch besprochen haben, diese Momente, die wir erleben, die werden eigentlich immer da, in jedem Moment. Mhm. Aber wir nehmen sie nur nicht wahr. Mhm. Ich denke schon, dass wir die Entscheidungen so treffen, dass wir sie auch erleben können, wenn wir das möchten.
Saskia?
Wie war die Frage
nochmal? Ist alles gut. Du siehst das genauso.
Ich sehe das genauso. Was war die Frage? Jetzt habe ich wieder. Genau.
Wer ist für dein Glück verantwortlich?
Jeder Coach würde sagen, ja, du bist für dein Glück selber verantwortlich und so und Züge und Sache. Ah, das ist so eine All-Universum-Frage. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Weil ich habe in den letzten Jahren habe ich so viel erlebt und so viel gesehen und so oft gemerkt, dass ich mir manchmal auch selber im Weg stehe, natürlich, aber auch, dass es wie so eine Kraft gibt, die uns einfach leitet, eine innere Kraft auch, die absolut von mir kommen kann. Und dann passt es natürlich schon, dass du selber für dein eigenes Glück verantwortlich bist. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Und es ist auch egal. Hauptsache, können in kurzen Momenten oder vielleicht in längeren Momenten oder dann sogar in ganz langen Momenten Glück empfinden. Weil Glück ist absolut relativ und für jeden total etwas anderes.
Sehr schön, vielen Dank dafür. Bei dir geht's weiter. Spielst du Lotto?
Nein.
Nee. Michael? Auch nicht.
Nein.
Glaubst du, dass Geld glücklich macht?
Man muss sich schnell überlegen, was das alles in einem Satz.
Du kannst auch zwei Sätze sagen.
Nein, aber die beiden, wie zwei Fragen in einem Satz, ob Geld glücklich macht. Ich glaube, Geld ist ein Bestandteil einfach. Es ist wie ein Wert. Also wenn du dir selbst und dem, was du tust, einen Wert gibst, dann bist du schlussendlich glücklich, weil Geld ist ja ein Mittel dafür, wie du dich selber verwirklichen kannst und sozusagen gehört alles zusammen. Aber Geld alleine nicht, weil, als ich auch damals viel Geld hatte, musste ich mir viel dafür kaufen, um glücklich zu sein. Aber ich glaube, es ist immer genug. Also wenn ich viel Geld habe, dann muss ich mir auch viel kaufen, um glücklich zu sein. Aber wenn ich einfach genug habe, Geld, dann bin ich einfach glücklich. Also es ist schwer zu sagen. Was denkst du?
Also wir Menschen haben ja das Geld erschaffen und wir haben das ja gedruckt und so, und das kommt ja vom Gold, und Gold ist eigentlich Erde, also eigentlich ein Erdmetall, also ein Metall. Und wir haben es dann einfach angefangen so zu werten, dass es dann in Papier auch Wert hat. Und deshalb eigentlich ist Geld Erde, also kommt von der Erde, ist ein Bestandteil der Erde. Und wir leben ja alle da auf der Erde, und ich glaube, am Schluss sind es ganz viele verschiedene Sachen, die glücklich machen, und vielleicht gehört manchmal Geld auch dazu. Es soll jeder so machen, wie er möchte, und am Schluss ist es wichtig, dass es ihm ganz einheitlich glücklich macht und dass wir uns nicht, egal was es jetzt ist, was glücklich macht, ob es jetzt Geld ist oder ob es jetzt etwas anderes ist, sich nicht zerreißen für das. Also dass es wirklich immer im Einklang mit dem Ganzen ist. Also ich glaube, einfach vom einen Extrem ins andere, dass man sagt, nein, ich hasse Geld und Geld ist total blöd, finde ich auch nicht ganz richtig, weil dann ist man ja dort auch wieder verkrampft und böse. Dabei ist es ja nur Gold von der Erde, also so schlimm ist es ja das Ganze gar nicht. Und wenn man dann sagt, doch, Geld ist das Wichtigste, ist man auch wieder in einem Extrem. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man das ein bisschen so probiert, wenigstens probiert, ein bisschen so im Mittelweg so ein bisschen zu finden.
Okay. Vervollständige bitte den Satz. Fangen wir dir an, liebe Saskia. Ich bin glücklich, weil.
Ja, weil ich singe.
Michael?
Und ich bin glücklich, weil ich diese Fragen beantworten kann und sehe, dass ich auf dem richtigen Weg bin, irgendwie, dass es einfach Sinn macht.
Ja.
Weil ich suchte immer nach dem Sinn.
Ja. Mhm.
Und eigentlich merke ich jetzt, ja, dass es gar nicht darum geht, ihn zu suchen, sondern ihn einfach
zu leben. Ja, ja, einfach
zu leben.
Das Leben wie.
Und loszulassen,
ja, wieder die, ja, Frage. Ja, ja.
Die, genau, Antwort hast du ja schon, wenn du, ja, die Frage, ja, hast.
Genau. Ihr Lieben, kurze Frage noch zum Schluss. Gibt es irgendwelche Bücher oder Hörbücher oder was auch immer, was ihr empfehlen möchtet? Zum Thema Glück, was euch vielleicht irgendwann mal begegnet ist.
Nein, wir können nicht so wirklich empfehlen. Es ist wirklich, wie vorher gesagt, einfach das Leben leben und wach schauen, was zu einem kommt, und dann auch nicht immer gerade sofort abweisen, sondern zuerst einmal einladen, ich sage manchmal so, und an einen Tisch setzen, egal was es ist, und einmal anschauen, nicht immer gerade sofort die Barriere runterfahren und sagen, nee, das geht also gar nicht und das interessiert mich auch nicht und das auch nicht, sondern einfach mal sagen, was bringen mir die Wellen des Lebens an mein Ufer, und dann einfach mal anschauen. Ich glaube, das kann ich empfehlen. Einfach mal wirklich anschauen und mit einem probieren, so gut wie es geht in diesem Moment, mit offenem Herzen und nicht nur mit offenem Geist und Kopf anzuschauen, weil man dann sowieso wieder in Erwartungshaltung ist und denkt, ah, was kann ich jetzt von diesem Buch profitieren oder von diesem Menschen oder von diesem Seminar oder von diesem Konzert, sondern einfach mal sagen, ah, das ist jetzt aber noch spannend, dass das in mein Leben tritt. Einfach mal ein bisschen, vielleicht eine Tasse Tee bestellen oder Kaffee und dann mal das in Ruhe einfach anschauen. Egal, was es kommt, weil für jeden ist etwas anderes wichtig, und deshalb haben wir kein Allgemeinrezept oder das super ultimative Buch, das wir empfehlen können. Oder, Michael?
Einfach, wenn du dir vorstellst, dass du das, was du gerade erlebst, vielleicht irgendwann in einem Buch liest. Dass dein Leben ein Buch ist und ein Hörspiel. Weil das klingt ja auch.
Mhm.
Weil manchmal überlegen wir oft oder entscheiden aufgrund dessen, will ich das jemals in meinem eigenen Buch lesen, in meiner Biografie.
Mhm.
Wie soll, wenn ich an einem Problempunkt stehe, dem ich nicht weiter weiß, wie würde ich das gerne weiterlesen?
Ja, genau, das machen wir manchmal. Ja, genau. Mhm. Dass wir sagen, was wäre jetzt das Kapitelüberschrift von diesem Moment, als ich der Held entscheiden musste, wie würde ich das gerne lesen? Weil wir sind ja so ein bisschen konzipiert, dass wir gerne Filme schauen, wir schauen gerne andere Leben an und so und denken dann, wie geht das jetzt weiter? Wie geht das jetzt weiter? Aber wir können das auch auf unser Leben beziehen, das machen wir manchmal, wo wir dann sagen, was, wenn ich jetzt die Seite umblättere und der Held steht an diesem Abgrund und weiß nicht, wie könnte man das weiterschreiben? Und dann einfach mal sich so aufschreiben und dann mal schauen, ob das nicht auch vielleicht sogar möglich ist. Weil dann liest man seine eigene Biografie und ist doch stolz darauf, dass man vielleicht so und so entschieden hat, da und da so mutig gewesen wäre oder so und so. Und so kann man sich ein bisschen das als Vogelperspektive anschauen und kann ein bisschen mehr über die Problemsituation, in der man steckt, ein bisschen mehr Luft, sich ein bisschen mehr Luft und Raum nehmen. Indem man denkt, was würde ich jetzt gerne in meiner Biografie über diese Situation lesen? Was wäre richtig toll zum Lesen? So machen wir das manchmal.
Ich bin baff. Ich sag
du,
nichts
du
mehr.
Du liest mal unsere Biografie.
Nein, ich finde die Idee total faszinierend. Ja, ich habe das so noch nie gesehen. Ich finde es eine total schöne Metapher. Und ich finde es auch mal eine total schöne Antwort auf ein Buch, zu sagen, überleg dir doch mal, wenn dein Leben dein eigenes Buch ist, wie würdest du das nächste Kapitel schreiben, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, ich will nicht mehr.
Der Held, oder
genau,
wie
reagiert
jetzt? Genau,
wenn du umblättest, was steht dann da als nächstes? Ja. Und wenn du jetzt wirklich entscheiden könntest, wenn du der Autor deines eigenen Buches bist, und wir sind ja letzten Endes Autoren und Kreatoren unseres eigenen Lebens, ja.
Deshalb auch mein Wunsch, Autor zu werden.
Ja, genau.
Wahnsinn. Wenn man mit euch in Kontakt treten möchte, geht man auf eure Internetseite und auf eure Facebook-Seite.
Ja, also wir haben natürlich eine Webseite, das ist www.dustofsoul.com und dort kann man jetzt mittlerweile auch unsere erste Single kaufen, mit sogar einem DVD, wo wir ein Musikvideo in Tunesien gedreht haben. Also wirklich auch wieder tolle Geschichte. Da müssen wir noch ein paar Tage zusammensitzen. Tunesien, ja genau, wo wir so viele Fans haben und das sind auch alle so süß. Und dann haben wir natürlich Saskia Stöbli, Michael Odermatt, da haben wir einen Facebook-Account und natürlich auch Dust of Soul haben wir auch ein Facebook Web.
Ich werde alle Seiten, Facebook-Seiten, alle Internetseiten, alles verlinken, dass die Leute auf eure Musik kommen, Teil dieser wunderbaren Reise mit euch werden, teilhaben, sich das anhören können, sich das kaufen können. Ich finde euer Projekt
oder
Hammer.
Oder mal an ein Konzert kommen.
Kommen, absolut. Also ganz, ganz großes Kino. Wirklich berührt die Seele, berührt im Herzen, berührt die Seele. Wenn ihr die Möglichkeit habt, holt euch die CD, das auf jeden Fall, und kommt auf ein Konzert. Das ist auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis. Von mir für euch jetzt als Geschenk die beiden Glückfinderbücher für jeden eins.
Ja, danke schön. Das ist so süß. Dankeschön. Und dein Glückfinder-T-Shirt ist auch so super.
Ja, das habe ich auch an. Ne?
Ja, das hast du auch.
Kriegen wir das auch?
Ich will ein T-Shirt.
Die gibt's doch nicht. Die sind noch im Druck.
Und dann übergeben wir dir unsere erste Single. Und zwar mit dem Song Believe, also Glaube an dich selber. Und als zweiter Song noch drauf Feel. Das heißt Fühle dich selber, der ist ganz ein feiner, leichter, aber doch auch komplexer Song. Und noch als DVD drin, als Special Edition, haben wir ein Musikvideo gedreht in Tunesien zum Song Believe. Und das übergeben wir dir ganz gerne für weiteren Mut und Zuversicht und Fühlen und Glaube an dich selber für deine weiteren Interviews.
Dankeschön. Vielen lieben Dank.
Ein schweiz-tunesisches Projekt.
Wen es interessiert, schaut auf die Homepage, da steht ganz viel dazu. Genau. Oder schreibt
eine E-Mail.
Das sind ganz tolle Menschen, die geben bereitwillig gerne offen Auskunft und das sind Herzensmenschen, ihr Lieben. Sucht den Kontakt, es lohnt sich. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Gespräch.
Wir danken dir.
Und wir werden jetzt noch ein bisschen zusammensitzen und euch da draußen viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Podcast. Der längste in der Glückfinder-Geschichte. Yay! Aber es sind auch zwei ganz besondere Menschen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, danke.
Das war der Glückfinder-Podcast. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori.